Podcast, der Podcast für Castrop Rauxel.
Schon wieder ist eine Woche fast rum. Es ist Freitag und treue Hörer dieses Podcasts wissen, was das bedeutet. Es gibt eine neue Folge auf die Ohren. Ich bin Tewe Schäfer. Ich moderiere den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel, den ihr gerade angemacht habt. Und ich habe heute drei Gäste bei mir im Studio. Das ist zum einen meine Kollegin Ronny von Wangenheim. Mit ihr spreche ich darüber, ob Essen gehen im Restaurant in Castrop-Rauxel jetzt günstiger wird, weil die Mehrwertsteuer gesenkt wurde. Anschließend geht es endlich mal wieder um Sport. Lars Biermann ist zu Gast aus der Sportredaktion und wir sprechen über den Saisonstart der Mannschaft in Castrop-Rauxel und darüber, worauf sich Fans diese Saison noch gefasst machen müssen. Zum Abschluss wird es dann nochmal politisch. Ich habe Tobias Weckenbrock zu Gast, meinen Kollegen und Co-Host, und wir sprechen nochmal über die Kommunalwahl. Es geht darum, welche Mehrheitsverhältnisse es gibt im Stadtrat, wer also die Politik in Castrop-Rauxel in den nächsten 5 Jahren prägen und bestimmen wird. Es geht darum, wieso die AfD 21,8% der Stimmen bekommen hat, ein kleiner Rückblick auf die Flüchtlingsbewegung 2015 und ein Ausblick auf die kommenden 5 Jahre im Stadtrat. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, gibt es jetzt aber erstmal die Kurznachrichten. Gewinnspiel. 7 Cent, die Coverband aus Castrop-Rauxel, tritt im Brauhaus Rütershof auf. Wir verlosen 2 Karten für das Konzert am 2. Oktober. Die sogenannte Mauerparty. Man feiert nämlich zusammen in den 3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit, rein. Wir machen richtig Party, sagt der Sänger von 7 Cent, Marc Stahlberg. Bei uns gibt es 2 Karten zu gewinnen. Dazu müsst ihr auf Instagram gehen und unseren Account folgen, einmal den Beitrag liken und einmal in die Kommentare schreiben, mit wem ihr gerne zum Konzert gehen möchtet. Normalerweise kosten die Karten im Vorverkauf 15 Euro und die sind limitiert. Vermisst. Die Polizei Recklinghausen ist auf der Suche nach einer vermissten Jugendlichen aus Castrop-Rauxel. Das 14-jährige Mädchen war am Samstagabend, 16. August, nicht zu seiner Wohnadresse zurückgekehrt, heißt es in einer Pressemitteilung. Hinweise auf eine Straftat sollen nicht vorliegen. Die 14-Jährige soll sich häufiger in den Städten Dortmund, Essen und Köln aufhalten. Sie ist circa 1,56 groß, hat braune Augen sowie eine schlanke Figur und trägt ein Kopftuch. Die Polizei stellte ein Foto der Vermissten zur Verfügung. Wer das Mädchen gesehen oder Informationen zu seinem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, unter 0800 2361 111. Comeback. Teddy kommt zurück nach Ickern und beendet damit einen Leerstand an der Ickerner Straße. Dort hatte Kick gerade erst seinen Laden geschlossen, am 16. August, offiziell aus wirtschaftlichen Gründen. Jetzt kommt aber wieder Leben in die Bude. Teddy kommt nämlich zurück. Teddy hatte selbst erst im Januar 2024 ein Geschäft geschlossen an der Ickerner Straße. Die Pressesprecherin erklärte damals, die Schließung sei aufgrund von Platzmangel notwendig geworden. Jetzt kehrt Teddy wieder zurück, diesmal in einem größeren Ladenlokal direkt gegenüber vom alten Geschäft. Auf rund 800 Quadratmetern bietet Teddy ab dem 4. Oktober wieder Schreibwaren, Deko und Haushaltsartikel und ähnliches an der Ickerner Straße an. Abschied. Eine Geschäftsschließung gab es dagegen an der Lange Straße in Habinghorst. Der griechische Supermarkt Mesogios verlässt Castrop-Rauxel und zieht stattdessen nach Wuppertal. Das geht aus einem Aushang an dem geschlossenen Geschäft an der Lange Straße hervor. Mesogios hatte im November 2023 eröffnet als Familienprojekt der Geschwister Sophia und Theodora Chaita sowie Theodoras Ehemann Johannes Christis. Zum Start haben die betont, dass sie in Castrop-Rauxel durchaus Chancen sehen, da es neben vielen türkischen und arabischen Lebensmittelmärkten bislang kein explizit griechisches Angebot gegeben habe. Warum die jetzt geschlossen haben, das steht nicht dabei, aber die neue Adresse, und zwar die Wittener Straße 72 in Wuppertal-Oberbahn, rund 50 Kilometer entfernt. Kirmes. Die Stadt Castrop-Rauxel lädt vom 19. bis zum 22. September zur 541. Altstadtkirmes ein. 4 Tage lang verwandelt sich die Castroper Altstadt in ein buntes Kirmesgelände mit rund 70 Attraktionen. Von rasanten Fahrgeschäften bis hin zu Klassikern für Kinder und Familien soll alles dabei sein. Offiziell eröffnet wird die Kirmes am Freitag, am 19. September um 15 Uhr. Mit einem Fassanstich vom Bürgermeister am Reiterbrunnen. Auch dabei ist der Stadtmarketingchef Jens Langensiepen und Platzmeister Steven Wels, der in diesem Jahr das persönlich restaurierte historische Kirmespferd präsentieren möchte. Es kommt zu einigen Verkehrseinschränkungen durch Sperrungen. Zum Beispiel kann man auf dem Marktplatz natürlich nicht parken. Und das hat am Donnerstagnachmittag, wo wir jetzt aufnehmen, schon zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Man sollte sich also ein bisschen vorher informieren, zum Beispiel bei uns, wo man langfahren kann und welche Straßen man vielleicht lieber meiden sollte. Meine geschätzte Kollegin Ronny von Wangenheim steht bei mir im Studio und wir wollen über Essen reden. Es hat nämlich eine Veränderung in der Gastronomie gegeben. Was ist passiert, Ronny?
Ja, noch ist nichts passiert, aber es soll was passieren. Also es ist ja schon lange eine Forderung der Gastronomen, dass die Mehrwertsteuer wieder auf 7% gesenkt werden soll. Und jetzt gab es die erste politische Entscheidung dazu. Das Kabinett hat dem zugestimmt. In Berlin, jetzt müssen noch Bundesrat und Bundestag folgen, aber ich denke mal, das wird auch kein Problem werden. Also insofern können die Gastronomen damit rechnen, dass sie ab 1.1. keine Mehrwertsteuer von 19% mehr zahlen, sondern von 7%.
Sparen dann die Kunden sofort 12%? Oder wie kann man sich das vorstellen jetzt?
Ja, das wäre super schön, aber das wird nicht gelingen. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht bei einigen Gastronomen. Und wir können uns ja nochmal kurz zurückerinnern, in der Corona-Pandemie, da gab es ja schon mal die Entscheidung, das zurückzunehmen auf 7% und den Gastronomen zu helfen beim Überleben, weil sie ja viele Lockdowns hatten und da haben viele das auch dafür genutzt und die Preise sind damals nicht gesunken. Und so meine Umfrage, das werden sie auch nicht am Anfang des nächsten Jahres werden.
Mit wem hast du denn gesprochen in Castrop-Rauxel?
Also ich habe mit drei Gastronomen ausführlicher gesprochen. Das war einmal Nunzio Marcucci mit seiner Trattoria Puglia, Marlen Kempf, die ja das Park Bad Süd betreibt, und Daniel Deritsch vom Lindenhof, das ist ja ein Steakhouse. Und alle haben einstimmig gesagt, nein, man wird natürlich erstmal gucken, wie die Entwicklung bis dahin ist, aber so wie es jetzt aussieht, wird es nicht an den Gast weitergegeben, aber der Gast profitiert trotzdem.
Wie?
Ja, weil es wäre sonst, würden die Preise noch steigen. Es ist einfach so, dass die Kostenfaktoren sind sehr hoch für die Gastronomie, erstmal die ganzen Energiekosten natürlich und dann die Preise für Lebensmittel steigen und letztendlich auch die Personalkosten, und die werden auch wieder steigen, weil zum 1.1. auch der Mindestlohn wieder angehoben wird. Das heißt, da kommen automatisch mehr Kosten zu, damit werden auch alle weiteren Löhne steigen, weil man ja die Abstände immer gleich haben will. Ja, und wenn das alles funktionieren soll, dann wird so sein, dass eben der Gast froh sein kann, wenn dann sein Steak immer noch, weiß ich nicht, 32 Euro kostet oder das Wiener Schnitzel wie im Park Bad Süd 26 Euro.
Wobei es ja jetzt schon so ist, dass manche Leute gar nicht mehr ins Restaurant gehen, weil sie sich das vielleicht gar nicht mehr leisten können oder seltener ins Restaurant gehen als früher. Das ist so total der Teufelskreis.
Ja,
ne?
Das hat mir auch Daniel Deritsch gesagt. Der hat auch gesagt, ja, sie haben weniger Kunden, weniger Gäste. Er sagt auch, Essen gehen wird zunehmend ein Luxus werden. Und Nunzio Marcucci sagte, wir arbeiten eigentlich nur für Ruhm und Ehre. Also den Satz fand ich schon krass, weil er sagt, es bleibt ihm so wenig hängen. Das sagt auch Marlen Kempf. Also alle kämpfen damit. Und auch in früheren Gesprächen hat zum Beispiel Nunzio Marcucci auch gesagt, wenn es so weitergeht wie bisher, dann schätzt er, dass ein Drittel aller Gastronomen aufgeben werden.
Du hast auch aus einer Umfrage unter 4.000 Gastronomen in ganz Deutschland zitiert, ne? Was war da so das Ergebnis?
Das war ähnlich. Das waren auch das alle, also erstmal gibt es Erkenntnisse von der DEHOGA, das ist ja der Gaststättenverband, dass die Lage noch längst nicht wieder so gut ist wie vor Corona. Also das ist noch nicht wieder aufgeholt. Und bei dieser Umfrage unter diesen vielen Gastronomen war dann eben auch die Erkenntnis, dass 40% damit rechnen, Verluste in diesem Jahr zu machen für 2025. Und dass über 2/3 allerdings glauben, dass wenn sie diese Preissteigerungen jetzt verhindern können und wenn sie eben diese Erleichterung durch die 7% bekommen, dass dann sich ihre Lage stabilisieren könnte.
Wie schätzt du als unsere Gastro-Expertin für Castrop-Rauxel denn die Lage hier in der Stadt ein? Wird es überhaupt noch neue Restaurants geben, die sich hier ansiedeln? Oder
Das ist unwahrscheinlich.
Macht kaum noch jemand was auf.
Ja, das ist unwahrscheinlich. Man kriegt auch, Neugründungen sind hier sehr selten. Hier hat sich das, glaube ich, im Augenblick ein bisschen konsolidiert. Es sind hier etliche Restaurants schon verschwunden im Laufe der letzten Jahre. Wetterkamp zum Beispiel als Beispiel war, glaube ich, das letzte größere Beispiel, die dann irgendwann dicht gemacht haben. Aber wenn man zum Beispiel in die Nachbarstadt Dortmund guckt, da sieht man pausenlos, dass da Gastronomen aufhören, neue wieder anfangen, mutig, dann nach kurzer Zeit aber auch wieder aufgeben müssen. Also es ist tatsächlich kein einfaches Los und ja, wir müssen einfach akzeptieren, dass wie auch bei allen anderen Sachen in unserem Leben es teurer wird und das Schnitzel, das eben nicht mehr 15,90 € kosten kann, sondern eben über 20 €. Und es gibt auch, das haben die Gastronomen ja auch erzählt, sie kalkulieren halt permanent immer wieder neu, um damit es preislich irgendwo für sie noch stimmt und für den Gast stimmt. Das heißt zum Beispiel, dass Nunzio Marcucci hat erzählt, manche Produkte hat er halt, kauft er einfach nicht, dann gibt's die Gerichte nicht. Und
was zum Beispiel?
Ja, Rinderfilet ist zum Beispiel so ein Beispiel, das hat mir auch Marlen Kempf erzählt. Das wurde irgendwann auch die Einkaufspreise Monat für Monat teurer, dann hat sie es eben rausgenommen. Und in der Trattoria Puglia gibt's eben auch manchmal nicht den Fisch, den Nunzio Marcucci gerne anbieten würde, weil der eben auch von den Tagespreisen dann eben einfach zu teuer ist.
Das ist eine schwere Zeit für die Gastronomie, glaube ich, kann man sagen.
Ja, also jetzt ist es natürlich im Augenblick auch so eine Übergangsphase nochmal und jetzt irgendwann beginnt dann das Weihnachtsgeschäft, das ist immer noch die Hochphase der Gastronomie, da kommen ja viele Weihnachtsfeiern. Das ist aber auch wieder so ein Lackmustest, weil man wird ja sehen, wie viele Menschen vielleicht dann sagen, okay, diesmal nicht die Weihnachtsfeier in der Gaststätte, sondern wir machen es zu Hause, also auch gerade Familien vielleicht, bei Firmen ist es vielleicht noch anders, aber vielleicht verzichten auch manche Firmen auf solche größeren Events. Ja, das wird abzuwarten sein.
Viele Menschen lieben ja Essen und auch Essen gehen im Restaurant. Was gibt dir denn Hoffnung vielleicht für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dass die Gastronomie erhalten bleiben kann oder vielleicht sogar noch mal anwächst, dass
also es
wieder mehr, sich mehr, wieder mehr lohnt, das auch anzubieten.
Ja, also ich glaube, es wird sich wandeln. Die Liebe zur Gastronomie, also zum guten Essen, klar, die haben viele Leute und die das wirklich haben, die sind auch bereit, dafür zu bezahlen. Also ich glaube, dass es sich so entwickeln wird, dass die die gute Gastronomie mit einem höherklassigen Angebot und auch vielleicht höheren Preisen überleben wird. Also zum Beispiel auch Janu Deritsch hat mir gesagt, der Umsatz ist bei ihm der gleiche. Die Kunden sind weniger geworden, aber die, die kommen, sind halt schon spürbar besser verdienende, die ja dann auch bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Es könnte also sein, dass gerade so der mittlere, Fastfood wird es auch immer geben, ist ja klar, dass der mittlere Bereich vielleicht schwächelt, also gerade so die einfachere, gut bürgerliche Küche, dass es für die eben am schwierigsten werden wird.
Ronny, vielen Dank für deine Einschätzung zum Thema Gastronomie. Es freut mich immer besonders, wenn ich dich im Podcast habe.
Gerne.
Bis dann. Wenn man über Sport in Castrop-Rauxel spricht, dann gibt es wenige so gute Gesprächspartner wie den Kollegen, der mir jetzt gegenübersteht, Lars Biermann. Herzlich willkommen.
Hi, Tewe, grüß dich.
Auch zurück aus der Sommerpause ist der Sport in Castrop-Rauxel, genauso wie unser Podcast. Lars, was ist denn in der Sommerpause alles passiert im Sport in Castrop-Rauxel?
Ja, die Sommerpause ist jetzt schon seit einigen Wochen vorbei. Wir sind jetzt schon so ein paar Wochen tief in der neuen Spielzeit. So viel großartig hat sich in der Sommerpause gar nicht getan. Klar, die Teams haben so ein bisschen Spieler hin und her geschoben. Es gab ein paar Transfers. Großartige Auf- und Abstiege, zumindest wenn man jetzt auf die höheren überkreislichen Ligen guckt, gab es nicht. Also wir haben immer noch mit Wacker Oberkastrop einen Westfalenligisten, wir haben zwei Bezirksligisten mit dem FC Castrop-Rauxel und der Spielvereinigung Schwerin und sind auch in der A-Liga immer noch zahlreich vertreten, gerade mit zwei Teams, die um den Aufstieg mitspielen wollen. Und ja, auch in der B-Liga mischen wir ein bisschen mit.
Wenn man jetzt so ein bisschen von außen drauf schaut, was sind so die aufregendsten Storylines, die uns dieses Jahr erwarten im Fußball?
Ja, wenn du mich jetzt vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich dir vielleicht gesagt, dass wir in Richtung Oberliga-Fußball vielleicht schauen könnten, indem Wacker Oberkastrop nämlich als einer der Top-Favoriten in der Westfalenliga Staffel 2 gehandelt wurde vor Saisonstart. Haben wir natürlich auch mit einigen anderen Trainern gesprochen, von anderen Westfalenligisten. Ich bin ja auch ab und zu meinem Dortmunder Lokalsport unterwegs. Da auch waren die Trainer sich ja relativ sicher, dass das Wacker da eine gute Rolle mitspielen wird. Jetzt, ja, aus den ersten Spielen haben sie nicht einen Sieg geholt, stehen aktuell mit 2 Punkten nach 2 Unentschieden, 2x 0-0, ja, auf dem letzten Tabellenplatz der Westfalenliga 2, also voll in der Abstiegszone. Jetzt am Sonntag 3-0 im Derby gegen Horsthausen verloren, also ja, in Oberkastrop mit den Trainern Jimmy Timm und ja, wohl der bekannteste dann Kevin Großkreuz, aktuell am Kriseln, also es läuft noch nicht ganz bei Wacker.
Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? 0 Tore in 3 Spielen? Was ist da vorne los?
Ja, das ist zumindest jetzt in den letzten 3 Spielen, genau, 0 Tore. Insgesamt wurde schon getroffen, gerade im ersten Spiel gegen den DSC Banner Eickel. Allerdings, ja, jetzt in den letzten Spielen hakt es ein bisschen. Im Westfalenpokal kam man ja in der ersten Runde gegen die TSG Sprockhövel weiter. Jetzt in der zweiten Runde ist man gegen die SG Finntrop Bamenohl aus der Oberliga Westfalen dann ausgeschieden im Elfmeterschießen, hat da immerhin ein Tor geschossen. Also zumindest aus den letzten 3 Meisterschaftsspielen 0 Tore. Ja, da hakt's. Also schwierig. Wadi Barini war der Stürmer, den man geholt hat im Sommer, der so ein bisschen Brighton Igbinadolor ersetzen sollte, der zur Spielvereinigung Erkenschwick gewechselt ist in die Oberliga. Der war ja in den ersten Spielen nicht da. Auch ja, dann schwerer Ausfall, ihn zu kompensieren. Man hat eine sehr junge Mannschaft. Und da fehlt ein bisschen die Konsequenz, sagte mir Kevin Großkreuz am Sonntag. Also man hat die Chancen, nutzt sie halt nicht.
Was gibt es denn für Hoffnungen darauf, dass es jetzt besser wird? Was könnte da der Gamechanger werden?
Ja, ich glaube, Hoffnung kann Wacker machen, dass sie halt unbestrittenen, qualitativ hochwertigen Kader haben. Also deswegen wurden sie auch vor der Saison als Top-Favoriten gehandelt. Ich, ja, also das ist meine Meinung, haben sie auch ein starkes Trainerteam, Jimmy Timm und Kevin Großkreuz, das sind zwei sehr kompetente Trainer, die wissen, was sie tun. Und Wacker hat halt, und das hat ja auch Kevin Großkreuz am Sonntag betont, eine sehr junge Mannschaft. Ja, da wurden viele Perspektivspieler auch vom VfB Waltrop aus einer super Jugendakademie geholt. Ja, die brauchen vielleicht einfach ein bisschen, um sich in der Westfalenliga einzufinden. Und ich glaube, wenn da mal die ersten Zahnräder aneinander greifen, das Matchglück ein bisschen zurückkommt und man sich einspielt, dass es für Wacker dann doch wieder nach oben gehen kann.
Und auch diese Saison ist ja noch lang. Wie gesagt, gerade erst die Sommerpause vorbei. Wie sieht es denn bei den übrigen Vereinen, die ein bisschen niederklassiger spielen, aber nichtsdestotrotz ja auch die Stadtgesellschaft sehr bewegen? Wie sieht es da aus?
Ja, dann würde ich einfach chronologisch runtergehen in die Bezirksliga, also 2 Spielklassen tiefer als Wacker Oberkastrop. Da sind wir ja immer noch mit dem FC Kastrop Rauxel und der Spielvereinigung Schwerin vertreten. Der FC nach Vizemeisterschaft im Vorjahr, wo man wirklich nur am Torverhältnis an der Meisterschaft scheiterte und dem Aufstieg in die Landesliga. Weiterhin Top-Team in der Liga, also auch vor der Saison von anderen Bezirksligisten als Top-Team gehandelt. Muss man auch bei diesem Kader, also was da wieder für Spieler geholt wurden im Sommer, das ist unglaublich. Einen haben wir vorgestellt mit Stürmer Nussbaum, der sofort trifft wie am laufenden Band. Also das läuft wirklich gut. Da ist man jetzt auch, hat man sich so ein bisschen an die Tabellen, ja, an die Tabellentop-Gruppe dran geheftet. Gerade jetzt mit einem Unentschieden, glaube ich, am Sonntag, allerdings trotzdem gut dabei. Man ist da ein bisschen überrascht vom SV Westrich aus Dortmund, der sich stark verstärkt hat und noch ohne Punktverlust an der Spitze steht. Also die einzuholen wird richtig schwer. Ja, und die Spielvereinigung Schwerin, ja, so ein bisschen das, was man erwartet hat, ordnen sich so ein bisschen im Mittelfeld ein. Hatte vor der Saison gesagt, sie wollen ja schon zur Top-Gruppe gehören. Jetzt da hat keiner vom Aufstieg oder so gesprochen, sondern ja, oberes Tabellendrittel, sagt man ja immer so diplomatisch dann als Vereinsverantwortlicher. Ja, da sie haben zuletzt gegen Menge de 0820 ein Spiel gewonnen, jetzt nicht an diesem Sonntag, sondern schon ein bisschen weiter zurück. Menge de vor der Saison eigentlich auch als eins der Top-Teams gehandelt worden. Die straucheln ein bisschen, aber da reiht sich Schwerin ganz gut im Mittelfeld ein.
Nur hast du ja den FC ziemlich weit vorne gesehen. Meinst du, die steigen auf? Man muss ja, glaube ich, Erster werden, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Ja, genau. Also man muss Meister werden. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit in dieser Liga, da aufzusteigen. Also es gibt halt wirklich nur the winner takes it all so. Letzte Saison gab es dann noch eine Aufstiegsrelegation, wo die Zweiten platzierten, wo der FC Kastrop dann ja auch mitspielen durfte. Ja, schwierig. Also an sich vor der Saison hätte ich gesagt, auf jeden Fall, der FC Kastrop gehört für mich zu den Top-Favoriten, das gehört er immer noch. Allerdings bin ich ein bisschen begeistert und auch ein bisschen überrascht vom SV Westrich, die wirklich aktuell ja wohl das Maß aller Dinge in der Bezirksliga 10 sind. Und ja, die einzuholen wird, glaube ich, eine harte Nuss. Aber wer, wenn nicht Tino Westphal und seine Mannschaft, würde ich sagen, die das schaffen können.
Wir werden es auf jeden Fall ganz genau im Auge behalten, beziehungsweise ihr vom Sportteam. Wie sieht es denn bei den anderen Clubs in Castrop-Rauxel aus? Die Clubmann-Landschaft ist ja sehr, sehr groß.
Ja, genau, also die größte Dichte haben wir wohl in der Kreisliga A. Da sieht es für unsere Clubs aktuell sehr gut aus. Also vor der Saison hätte man sicher sagen können, es gibt so eine Dreierkonstellation um den Aufstieg. Da haben wir den FC Frohlinde, den VfB Habinghorst und RWT Herne, so ein bisschen als der Widersacher aus der Nachbarstadt, die da mitmischen wollen. RWT natürlich ein ganz besonderes Team mit ja, Leuten, die U19 Deutscher Meister mit dem FC Schalke wurden. Ich glaube, Paul Stieber ist da der bekannteste Name. Kriegen dann am ersten Spieltag vom VfB Habinghorst so richtig einen übergebraten. In Habinghorst auf heimischem Naturrasen. Also da hat Habinghorst sie völlig überrollt, wo alle sich dachten, okay, RWT vielleicht doch nicht so stark, wie alle gedacht haben. Ja, danach hat Herne aber richtig gut in die Spur gefunden, seitdem ordentlich gepunktet. Der FC Frohlinde hat dasselbe getan, also auch richtig, richtig gut gepunktet und jetzt dann am Sonntag auf RWT getroffen und wurde von RWT komplett überrollt, also 6-0 weggemacht von den Hernern. Erste Saisonniederlage für Frohlinde, das war ein Ausrufezeichen und somit ohne Niederlage bleibt der VfB Habinghorst, der so ein bisschen aktuell durch die Liga ja glücklich stolpert. Ich hatte mit Patrick Stich am Wochenende gesprochen, mit dem Trainer, der sagte, ja, wir haben jetzt 3 blaue Augen mitbekommen, haben aber nur 2. Also ein bisschen Glück gehabt, teilweise Spiele sehr knapp gewonnen, sehr spät gewonnen. Ja, aber am Ende, und das hat er auch gesagt, fragt niemand mehr, wie gewonnen wurde, sondern das Team mit den meisten Punkten steigt auf und ähnliches Bild wie in der Bezirksliga. The winner takes it all. So, also der Erste steigt auf, die anderen gehen leer aus. Höchstwahrscheinlich, vielleicht gibt es eine Relegation. Das ist immer so ein bisschen die Frage, was von oben runterkommt. Das ist ein bisschen zu sehr gefachsimpelt, um das jetzt hier aufzurollen. Das können wir dann am Ende der Saison machen. Aber ja, da läuft es ganz gut. Gar nicht gut für den A-Ligist läuft es für den SuS Mecklenburg. Die sind schon 3-mal nicht angetreten. Die spielen schon nicht mehr mit. Die wurden zurückgezogen vom Spielbetrieb. Das sind die Regeln. Wer 3-mal nicht antritt, ist raus.
Warum sind die nicht angetreten?
Ja, das ist die große Geschichte der letzten Monate. Nach 20 Jahren hat der sportliche Leiter Martin Broll aufgehört. Man musste sich voll im Vorstand auch neu aufstellen beim SuS Mecklenburg im Sommer. Ist dann ja mit einer zusammengeflickten Truppe an den Start gegangen. Also man hat alle zusammengetrommelt, die man irgendwie finden konnte. Das ging bei manchen Spielen, konnte man an den Start gehen, wurde dann allerdings völlig abgeschossen. Im einen Spiel musste man nach 18 Minuten aufgeben. Ja, es war dann einfach ein zu wackeliges Konstrukt, auf das man gebaut hat. Und ja, es bleibt zu hoffen, der SuS Mecklenburg ist ein großer Traditionsverein. Ich glaube, das spreche ich für jeden Fußballromantiker, dass sie sich berappeln und dann nächstes Jahr in der Kreisliga B wieder angreifen können. Bis dahin ja, haben sie jetzt Zeit, sich aufzuraffen, weil mitspielen dürfen sie nicht mehr in der Kreisliga A.
Haben wir noch einen Club vergessen?
Ja, in der A-Liga haben wir natürlich noch den FC Frohlinde 2, Aufsteiger, so. Die zweite Mannschaft, ist aktuell noch ohne Punkt, ein bisschen unglücklich in die Saison gestartet, immer knapp, auch viele Torchancen vergeben. Die Eintracht Ickern spielt, glaube ich, so ungefähr damit, wo sie sich das vorstellen, also Mittelfeld relativ unspektakulär, also ist jetzt weder nach oben oder nach unten, muss man sich da, glaube ich, in Ickern Sorgen machen. Und dann vielleicht noch mit einem ganz, ganz schnellen Blick in die Kreisliga B haben wir halt mit Viktoria Ickern in der Staffel B1 und der SG Castrop in der Staffel B2 aktuell 2 Tabellenführer, beide ungeschlagen,
cool.
Spielen um den ersten Platz mit. Muss man sicherlich im Blick haben, muss man lieben den Kreisliga B-Fußball, also für die ganz großen Leckerbissen ist der Fußball nicht bekannt, aber viele Fans brauchen das auch nicht, sondern da geht's wirklich noch ehrlich zur Sache. Man hat da aber auch super Fußballer bei Ickern mit Marc Olszewski, der immer für einen 25-Meter-Freistoß gut ist. Also wer darauf steht, ist, glaube ich, in Ickern dieses Jahr gut beraten. Und in beiden Staffeln sind wir da stark vertreten und spielen oben mit.
Jetzt haben wir ja eine alte Castroper-Legende nochmal im Einsatz gesehen, den Kollegen Esser. Was ist da passiert? Was hatte es damit auf sich? Er nochmal auf der großen Bühne?
Ja, so ungefähr. Also man kann ihn ab und zu mal dann im Stadion an der Bahnhofstraße bestaunen, wenn er für den VfR Rauxel in der Kreisliga B1 spielt. Da spielt er dann im Feld. Jetzt zuletzt stand er dann nochmal in seinem alten Wohnzimmer auf dem Rasen oder zwischen den Pfosten im Ruhrstadion in Bochum vom VfL. Hat seinen ehemaligen Kapitän und Mannschaftskollegen Toto oder Anthony Losilla, oh Gott, verabschiedet im Abschiedsspiel vor 15.000 Fans. Stand da im Kasten, hat sich von Toto auch noch ein Tor reinhauen lassen. Hat mit seinem alten Kollegen Simon Terodde gespäßelt, der im Gegnerteam im Sturm stand. Also Micha hatte da eine gute Zeit und durfte dann halt nochmal für den VfL zwischen den Pfosten stehen. Da war die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung beim VfL Bochum, als es jetzt in den letzten beiden Tagen ist mit Trainerentlassung und drum und dran. Dieter Hecking ja auch in Kassel-Brauxel geboren. Musste jetzt sein Amt räumen beim VfL, aber man wird sicherlich eine gute Alternative finden an der Kassower Straße.
Dieses Abschiedsspiel war jedenfalls nochmal eine runde Sache für Michael Esser. Genauso rund wie das Segment, das wir hier zusammen gestaltet haben, und so rund wie der Fußball, um den ihr euch dreht, um den wir uns drehen bei den Ruhrnachrichten und das die ganze Saison über tun werden. Vielen Dank, Lars Biermann.
Sehr gerne.
Das letzte Mal, dass wir über Politik gesprochen haben, war das um Mitternacht. Heute sind wir ein bisschen früher dran, gegen Mittag, und da fühle ich mich immer am besten. Genauso wie Tobias Weggenbrock, mein heutiger Gast.
Mahlzeit, aber ich habe mich in Mitternacht auch wohl gefühlt. Ich fand die Sendung auch gut eigentlich.
Ja, wenn du auf Sendung bist, dann bist du immer jung und wild wie ein Reh. Fühlst du dich dann? Ich bin gegen Mitternacht dann doch ein bisschen dösig geworden. Worüber wir heute sprechen wollen ist, was ist denn jetzt rausgekommen bei der Kommunalwahl? Insofern, dass man ja jetzt damit umgehen muss mit diesem Ergebnis. Ja. Welche Koalitionen sind im Stadtrat möglich, um Beschlüsse zu fassen? Man braucht da die Mehrheit. Du hast dir das angeguckt.
Genau, und der alte Stadtrat mit seinen 52 Sitzen, erstmal vorweg, wird wachsen um weitere 10 Sitze auf 62. Das liegt erstmal daran, dass es 21 Direktmandate für die SPD gab, weil sie ja 21 der 23 Wahlbezirke gewonnen haben. Und das heißt, der Kandidat, der vor Ort für den Stadtrat angetreten ist und die meisten Stimmen erhalten hat, der ist auf jeden Fall im neuen Stadtrat vertreten. Aber die SPD hat nicht in dieser Höhe auch Stimmanteile insgesamt. Und wir wollen ja aber, dass sich das Wahlergebnis auch in den Mehrheitsverhältnissen widerspiegelt. Also muss man bei den anderen Parteien praktisch sogenannte Ausgleichsmandate drauflegen. Das heißt also, die anderen müssen prozentual dem Stimmergebnis bei den Direktmandaten der SPD angepasst werden. Das heißt, nicht eigentlich 46 Sitze, wie es ursprünglich im Rat vorgesehen ist, sondern 62. So, und jetzt sind wir beim Thema Mehrheiten.
Einmal durchgerechnet, du brauchst dann 31 plus den Bürgermeister theoretisch zum Beispiel.
Genau, der Bürgermeister ist ja on top praktisch und der sorgt dafür, dass dann aus der geraden Zahl der Ratsvertreter eine ungerade Zahl wird, auch kein Patt entstehen kann. Also zu den 62 Sitzen wird der Bürgermeister als Vorsitzender des Gremiums noch hinzugezählt.
Gut, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, eine Mehrheit zu bekommen?
So, jetzt gucken wir mal auf das, was wir bisher hatten. Wir haben eine rot-grüne Koalition, die hat aber im neuen Stadtrat keine Mehrheit, weil zu den 21 SPD-Vertretern, Klammer auf plus Bürgermeister, Klammer zu, noch 5 grüne Vertreter kommen. Das sind dann 26, wenn man jetzt den Bürgermeister hinzuzählt, 27. Aber für eine Mehrheit braucht man 32 Stimmen.
Das reicht vorne und hinten nicht.
Da fehlt noch einiges, selbst wenn man
sowohl jetzt die Grünen als auch die SPD haben ja auch prozentual eingebüßt.
Genau, wenn man jetzt ins linke Spektrum weiter schaut, dann würde es selbst dann nicht reichen, wenn noch die Partei mit ihrem einen Mandat, das BSW mit ihren 2 Mandaten und die Linke, also wenn die jetzt alle mitstimmen würden und die Linke, BSW, Linke und die Partei, da würde ich alle mal so einen linken Bogen drum machen, dann würde es reichen, aber die Linke haben sich ja, beziehungsweise das BSW hat sich ja nicht umsonst abgespalten von der Linkspartei. Das hatte sicherlich auch inhaltliche Gründe und dass die jetzt irgendwelche Sachen zusammen machen, ist auch nicht unbedingt zu erwarten, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt keine links-sozial-grüne Mehrheit mehr.
Das wäre ja auch ein 5-Parteien-Bündnis. Ne? Das kriegst du vielleicht im Ausnahmefall mal durch.
Aber auf keinen Fall mit einem Koalitionsvertrag.
Nee.
Genau.
Stattdessen, was machen wir jetzt?
Naja, da wäre ja denkbar, dass es wechselnde Mehrheiten gibt. Also man guckt, wir beschließen jetzt hier einen Brückenneubau an der XY-Straße. Da kann man ja gucken, wer ist dafür, wer ist dagegen. Ganz unabhängig, ob man jetzt eher rechtsgesinnt ist oder eher links oder eher liberal oder eher konservativ. Das ist eigentlich Schnuppe in diesen ganz einfachen Sachfragen. Oder wollen wir hier einen Spielplatz mit 1 Million ausbauen oder wollen wir, weiß ich nicht, andere Maßnahmen einleiten, das sind ja oft so ganz klassische sachpolitische Fragen und naja, da muss man jetzt keine große Gesinnungsethik dahinter stellen, sondern kann sagen, okay, wer ist dafür, wer ist dagegen und dann, natürlich gibt es auch so eine Art Fraktionsdisziplin, also die Fraktionen besprechen schon vor, wie positionieren wir uns zu diesem und jenem Thema, aber es steht vollkommen außer Frage, dass auch zum Beispiel die CDU natürlich einen SPD-Antrag mitgehen kann, wenn sie in dieser Sachfrage gleicher Meinung ist, ne? Also da sehe ich gar keine Hürden.
Also SPD und CDU hätten, ohne irgendwelche anderen Parteien dazu, hätten eine Mehrheit, richtig?
Genau, mit 21 SPD-Sitzen plus 15 für die zweitstärkste Fraktion wären das 36 Sitze und das wäre natürlich eine klare Mehrheit, selbst wenn es noch 1-2 Abwesenheiten gibt. Das kommt auch immer vor, dass der Stadtrat nicht voll besetzt tagt, sondern 3 Leute krank sind und einer nicht konnte. Selbst dann hätte man immer noch 32 Stimmen und das würde dann reichen für eine Mehrheit. Und man kann ja auch sagen, bei der Opposition sind auch mal Leute krank. Also das kann ja auch alles passieren. Oder es gibt sogar einzelne Abweichler oder einzelne Befangenheiten, gibt's auch. Wenn es zum Beispiel ums Thema Friedhofswesen ging, ist immer Rüdiger Melzner, der mit dem Thema Friedhöfe beruflich zu tun hat, der ist dann immer rausgegangen aus dem Ratssaal bei diesen Tagesordnungspunkten, einfach weil er befangen ist und sich nicht selbst Aufträge zuschustern kann und will.
Und darf.
Zum Beispiel. Und darf, genau. Also solche Sachen gibt's auch. Was ich aber nicht glaube, ist zum Beispiel, dass es eine große Koalition geben könnte. Also
Warum?
Einen richtigen Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU.
Man könnte doch sagen, wie im Bund, so, wir sind hier die größten beiden Fraktionen, wir sind die einzige Zweierkoalition theoretisch, die eine Mehrheit hat. Jetzt setzen wir uns zusammen und einigen uns darauf, was wir machen wollen. Warum glaubst du,
ist theoretisch möglich? No, absolut theoretisch möglich, aber dann hätte man zwei widerstreitende Parts, die größten Elemente unserer, sag ich mal, demokratischen Debatte hier vor Ort, die einfach immer gemeinsame Sache machen würden und das wäre also für mich irgendwie aktuell nicht denkbar einfach. Ich hielt es ehrlich gesagt auch nicht für sinnvoll, weil ich finde, die CDU zu wertvolle Oppositionsarbeit gemacht hat und auch bei ihren eigenen Anträgen, also Oppositionsarbeit ist ja oft, sich mit einem Thema auseinandersetzen, Antrag stellen und oft sogar mit ihren Anträgen durchgekommen. Also da waren super sinnvolle Sachen dabei aus Sicht der SPD und der Grünen, wo die gesagt haben, klar, da gehen wir mit, da stimmen wir mit, wenn es um dann eher auch, weiß ich nicht, Dinge ging wie groß sicherheitsrelevante Sachen, Kameraüberwachung an zentralen Orten oder so, dann gab es natürlich auch immer noch mal diesen ideologischen Kick dahinter, wo dann SPD und Grüne aus Prinzip zum Beispiel gesagt haben, nee, da gehen wir nicht mit, weil das ist Steckenpferd der CDU und wir sehen sicherheitsrelevante Dinge eher vielleicht anders. Aber ansonsten bei sachpolitischen Themen gibt es immer auch die Möglichkeit, aus der Opposition Anträge mitzustimmen. Und ich finde das auch gut. Und die CDU hat selbst ja auch im letzten Jahr immer Werbung dafür gemacht, dass man mit wechselnden Mehrheiten, so nennt man das dann, in der Kommunalpolitik vor Ort eigentlich besser fährt als mit festen Koalitionsvereinbarungen.
Dann würde die SPD allerdings Gefahr laufen, dass sie ihre Sachen, obwohl sie 33% geholt haben, nicht durchkriegen zum Teil. Ne?
Dann ja, die müssen
doch jedes Mal die Leute mit ins Boot holen. Entweder die ganzen linken Parteien, die du gerade aufgezählt hast, oder die CDU.
Und das macht es auch organisatorisch aufwendiger. Es muss viel mehr Vorabsprachen geben. Und da sagen Kritiker, okay, dann findet Politik also nicht mehr auf offener Bühne im Ratssaal statt, wo dann debattiert wird und um Mehrheiten gerungen wird, sondern schon vorab, bevor die Tagesordnung festgelegt wird, ruft man schon mal den Fraktionsvorsitzenden von X und Y an, um zu sagen, pass auf, wir wollen diesen und jenen Antrag einstellen, seid ihr mit dabei? Dann sagt die CDU aber noch, ja, vielleicht, aber nur, wenn ihr noch diesen einen Punkt mit reinfriemelt, dann würden wir mitstimmen und so. Und das würde dann so ein Hinterzimmerpolitik aushandeln geben, was bei einem Koalitionsvertrag nicht nötig wäre und was in einem Koalitionsvertrag meist schon vorab schriftlich festgelegt wird. Ne? Also da bestimmen dann, bevor ein Koalitionsvertrag fertig ist, Rote und Grüne zusammen, was ihre Leitlinien sind. Das ist schriftlich fixiert und da kann man sich 5 Jahre lang dann auch einigermaßen drauf verlassen.
Und jetzt ist dem findigen Hörer wahrscheinlich aufgefallen, dass wir über eine Partei noch gar nicht gesprochen haben. Die AfD, die hat ja 14 Sitze. Das heißt, da wären auch verschiedene Mehrheitsverhältnisse denkbar, wo die AfD dafür sorgen könnte, dass man über 50% kommt.
Ja.
So. Das kommt allerdings nicht in Frage aus dem Grunde, dass Daniel Molleusch und Michael Breilmann, die beiden Fraktionsvorsitzenden der SPD und der CDU, sagen, nee, wir haben das Castroper Brandmauerversprechen
geleistet. Da hast du nochmal nachgeschaut und das auch aufgeschrieben. Vielleicht erklärst du einmal, was dahinter steckt.
Da gab es damals eine Aktion von einem ja ganz breiten Bündnis aus verschiedenen Akteuren aus der Stadtgesellschaft, die ein Dokument unterschrieben haben. Und das ist gegen Extremismus, für den Erhalt der Demokratie etc. Ein Satz darin lautet, dass man nicht, oder sinngemäß lautet der, dass man nicht mit Extremisten links oder rechts, wie aktuell der AfD, in irgendeiner Weise kooperieren darf. Das haben beide Fraktionsvorsitzenden unterschrieben und wollen sich auch daran halten. Das heißt, die AfD ist ja vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft worden. Insofern darf man mit denen laut diesem Versprechen nicht zusammenarbeiten und das wollen auch beide Parteien durchziehen.
Das haben sie dir jetzt nochmal bescheinigt, ne? Am Telefon.
Genau. Das Daniel Molleusch hat sich diese Frage gestellt noch am Wahlabend.
Das ist der SPD-Chef, Fraktionschef.
Genau, weil ja der Kollege Breilmann im Bundestag einmal mit der CDU abgestimmt hatte, einem Antrag, von dem zu erwarten war, aus seiner Perspektive, dass der nur durch die AfD eine Mehrheit bekommen wird im Thema Asylpolitik, Migration. Da sollten deutliche Verschärfungen
gemacht werden. Das war, glaube ich, im November und da hat man auch hinterher Merz sehr, sehr stark für kritisiert aus dem eher links-grünen Lager. Ne?
Das war ein Riesenaufschrei und ja, Breilmann gehörte damals noch zu der Bundestagsfraktion, die das eben mitgemacht hat und auch er selber hat dafür gestimmt. Deswegen hatte Molleusch ihn direkt mal am Wahlabend
damit konfrontiert,
genau. Praktisch.
Aber über uns, weil die waren ja gar nicht zusammen, ja, an dem Abend.
Es hat dann jetzt auch schon erste Gespräche zwischen Breilmann und Reiko Krawagna, dem neuen und alten Bürgermeister, gegeben. Die werden sich jetzt alle zusammensetzen und dann auch nochmal darüber sprechen. Aber ich sehe nicht, dass da irgendjemand dieses Versprechen brechen würde und auf einmal mit der AfD kooperieren. Wobei 5 Jahre natürlich auch eine lange Zeit sind. Ja.
Aber jetzt ist ja dann die Frage, was macht man, wenn jetzt die AfD einen Antrag stellt zum Thema Schlaglöcher auf der Bahnhofstraße? Die müssen jetzt dringend in einem Sofortmaßnahmenpaket saniert werden. So und so stellt sich die AfD das vor. In so einem Antrag steht ja auch immer, wie man das dann machen soll. Was machen dann die anderen Parteien mit diesem vielleicht für sie auch gar nicht so unsinnvollen Antrag?
Gute Frage, Tobias. Auch diese sehr berechtigte Frage habe ich beiden Fraktionsvorsitzenden gestellt. Daniel Molleusch sagte daraufhin, dass man sich nicht ködern lassen will von Vorschlägen, die einigermaßen sinnvoll erscheinen, so dass die AfD dann auf einmal sagen könnte, ja, wir sind auch eine normale Partei, uns kann man auch zustimmen und so. Darauf will sich Molleusch in keiner Weise einlassen.
Krass.
Und Michael Breilmann sagte dann dazu auch, wir wollen unsere eigenen Vorschläge machen und alles, was wir für sinnvoll halten, werden wir in eigenen Anträgen verpacken, sodass das nicht notwendig sein wird. Und
das heißt also, die würden dann ablehnen. Der Antrag wird natürlich auf die Tagesordnung genommen, wenn er in den Formalien korrekt ist. Und da würden alle ablehnen und in der nächsten Periode, also 3 Monate später, liegt dann der Antrag von anderen Fraktionen in ähnlicher Weise vor, oder?
Kann sein.
Das macht es ja super kompliziert irgendwo, oder?
Breilmann sagte, er möchte dafür sorgen, dass seine Fraktion, die CDU-Fraktion, keinen AfD-Anträgen zustimmt, sondern dann lieber eigene Anträge stellen.
Also wenn man das jetzt mal ein Planspiel ausmacht?
Beantragen, was sie in der Sache für richtig halten.
Ich will selber jetzt nicht Mastermind der AfD sein, aber wir kennen diese Partei ja als eine, die auch unser System und das demokratische System insgesamt gerne mal so aushebelt mit irgendwelchen Schikanen und Tricks. könnte man jetzt sagen, okay, wenn die clever wären, würden die jetzt direkt zur ersten Runde 30 Anträge stellen zu irgendwelchen vielleicht auch von anderen Positionen aus sinnvollen Maßnahmen. Und
einfach das CDU-Programm abschreiben und in Anträge gießen, meinst du
ja, zum Beispiel? Ja, es gibt ja zum Teil auch Überschneidungen sogar im Programm. Also sicherheitsrelevante Fragen, da sind sie sich ja zum Teil einig. KOD stärken. Mehr, 5 Stellen mehr für den kommunalen Ordnungsdienst. Da würden grundsätzlich CDU und AfD sofort sagen, yes, auf geht's.
Das ist einer der wenigen Punkte, die überhaupt inhaltlich im AfD-Wahlprogramm gestanden haben.
So, das heißt, AfD stellt
jetzt diesen konkret Antrag, auf Castrop-Rauxel gemünzt waren.
AfD stellt diesen Antrag, begründet ihn sogar dann im Rat, alle lehnen ab. Mhm. Obwohl die CDU eigentlich genau das im Wahlprogramm hat. Dann kann die AfD ja hinterher sagen, wieso stimmt ihr dagegen? Es steht doch auch in eurem Programm. Was macht ihr da?
Aber dann würde, glaube ich, die beiden Fraktionsvorsitzenden sagen, ja, aber das sind politische Extremisten, die versuchen, unsere Demokratie anzugreifen. Und aus diesem Grund lassen wir uns jetzt auch nicht verarschen, auf gut Deutsch.
Also ich finde das wirklich ultra spannend, ehrlich. Mhm. Also jetzt mal rein aus demokratietheoretischer Sicht. Ich habe Politikwissenschaft studiert und irgendwie finde ich solche Prozesse spannend. Der normale Bürger, der das von außen nur so betrachtet, denkt wahrscheinlich, Alter, wie bescheuert sind die? Lass doch die Bahnhofstraße endlich mal sanieren. Und das ist ja auch Futter. Also da wird die AfD ja dann das nutzen und sagen, die blockieren uns hier. Dabei wollen wir einfach nur gute Sachen für euch. Und bei der nächsten Wahl stehen wir da und dann wählen noch mehr Leute vielleicht die Partei mit dem blauen Hintergrund.
Fraktionsdisziplin hast du ja gerade schon in den Raum geworfen, das Wort. Und da wird es für mich interessant sein zu sehen, wie stark diese Fraktionsdisziplin dann ist. Sind es alle CDU-Ratsmitglieder, die dann mit Breilmann gegen die AfD stimmen? Oder was passiert? Gibt es Abweichler auf einmal? Werden die dann rausgeschmissen? Keine Ahnung.
Ja, irgendwie spannend. Also ich freue mich schon. Wir haben ja jetzt nochmal eine Runde, wo der alte Rat tagt und dann im November die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrats. Und dann gibt's gleich bis Jahresende noch 2 inhaltliche Ratssitzungen. Bei der konstituierenden wird einfach nur der neue Rat kommt zusammen und da passiert inhaltlich nicht viel, außer dass der sich konstituiert. Aber dann gibt's noch 2 tatsächlich inhaltliche Runden in diesem Jahr, Ratssitzungen auf kurzer Strecke hintereinander. Und da wird es wahrscheinlich erstmals dann solche Wurzeleien geben.
Wie konnte es denn passieren, dass die AfD so stark wird überhaupt? 21,8 meine ich, Prozent.
Ja, ja.
Ich habe jetzt nochmal einen Artikel geschrieben darüber, wie hier die Flüchtlinge 2015 in großer Zahl nach Castrop-Rauxel gekommen sind und wie groß da auch die Willkommenskultur war. Da haben sich Vereine gegründet.
Wir haben jetzt 10 Jahre danach, am 26.09. Genau. war so ein großes Willkommensfest, wo du auch nochmal einen Schlenker hingemacht hast,
da, ne? Genau,
vor 10 Jahren.
Hunderte Leute sollen da gewesen sein, dann Integrationsspiele. Aus Dortmund habe ich da Bilder gesehen, wie in einem Park irgendwie Deutsche und Syrer zusammen in einem Kreis stehen und tanzen zusammen und so. Und da hat sich die Kultur dann doch irgendwie sehr, sehr stark verändert. Du warst in Castrop-Rauxel dabei. Wie konnte das passieren?
Ich glaube damals tatsächlich, das war so eine Stimmung von, wir heißen die Menschen willkommen, die in Not sind, die schwierige Routen hinter sich gelassen haben, die in Ungarn am Bahnhof fest saßen, auf der Straße geschlafen haben, weil sie einfach aus dem Kriegsgebiet flüchten wollten. Und da hat man einfach in einem ersten Reflex gesagt, natürlich, wir sind eine offene Gesellschaft, wir helfen diesen Menschen. Und das war einfach dann, ja, ich will nicht sagen euphorisch zum Teil, aber doch irgendwie das hat sich so entwickelt einfach dann in dieser Phase und man hat jubelnde Leute gesehen, die dann mit Teddys und so empfangen haben und daraus hat sich ja auch, und das finde ich im Nachhinein auch sehr gut, so eine Helfergruppe entwickelt. Hier gab es später 2 Gruppen, die sich ganz intensiv als Flüchtlingshelfer engagiert haben, um den Menschen naja das Ankommen hier möglichst leicht zu machen und sie willkommen zu heißen. Was dann passiert ist, ist Alltag, glaube ich. Die Menschen, die gekommen sind, haben vermutlich festgestellt, irgendwie das Paradies, das uns daheim versprochen wurde, ist jetzt hier auch nicht unbedingt. Hier gibt's kaputte Straßen und hier ist es schwierig und der Winter ist kalt und man findet nicht direkt Arbeit und so. Das hat sich dann einfach so eingeschliffen und bei der Gesellschaft hier vor Ort hat sich natürlich auch breit gemacht, irgendwie, ja, jetzt sind die hier, aber die, so nach einem Jahr, nach 2 Jahren, müssten die ja mal Deutsch können und hier Arbeit finden. Und das hat aber dann alles nicht unbedingt sofort geklappt. Und viele von den Menschen, die dann hier in Notunterkünften, in Turnhallen waren, sind ja dann auch auf andere Kommunen verteilt worden. Dafür sind von anderen Orten hier wieder Leute hergekommen. So, dann gibt es natürlich, wo viele Leute auf engem Raum sind, auch Dinge wie Kriminalität vielleicht, die zunehmen oder, weiß ich nicht, unangenehme Begegnungen im Dunkeln auf der Straße.
Und ich glaube, das Ding ist, dass das ja auch gar nicht in Castrop-Rauxel unbedingt sein muss, ne? Sondern man liest ja auch vieles aus anderen Städten und Gemeinden, wo dann irgendwas passiert ist und überträgt das dann sofort auch auf Castrop-Rauxel.
Genau, da kommt die Social Media auch dazu, diese neuen Medien, die einfach dann den Eindruck erwecken, als würde immer alles immer schlimmer. Dabei lässt sich das oft durch Kriminalstatistiken gar nicht nachweisen. Natürlich gab es auch hier im Umfeld der Notunterkunft in Habinghorst zum Beispiel mehr Diebstähle, Ladendiebstähle im Globus zum Beispiel oder im Real. Da hat auch die Polizei ganz offen die Statistik in der Hinsicht ausgelegt. Aber klar, wo 600-700 Leute mehr jeden Tag ein- und ausgehen, vielleicht auch gerade aus einem Bereich, die nicht so viel Taschengeld haben, da kommt es wahrscheinlich grundsätzlich auch einfach mehr zu Ladendiebstählen. Also solche Sachen passieren und werden dann natürlich ausgeschlachtet von denen, die genau das suchen, um damit Politik zu machen.
Tobi, wir könnten noch Ewigkeiten weiterreden über Kommunalpolitik. Das werden wir auch in Zukunft weiter tun.
Aber ich will noch einen Satz sagen. Ich glaube, bitte. Das hat nicht nur mit 2015 zu tun. Es hat auch einfach, wir waren ja bei der Frage, warum wählen mehr Leute AfD? Es hat einfach eine wirtschaftliche Trendwende eingesetzt. Und das, wenn man in ganz großen Linien denkt, haben wir in Deutschland der Nachkriegszeit noch keine Phase gehabt, wo so eine wirtschaftliche Rezession war, wo sich so viele Dinge so schnell verändert haben, wo wir eine alternde Gesellschaft sind, wo jetzt ganz viele Boomer in Rente gehen, wir zu wenig Azubis haben im Handwerk und weiß der Henker was. Es hat sich so viel verändert und es hat sich für viele etwas zum Schlechten verändert. Denn wir waren ein Land, das kannte nur den Weg nach oben, nur wirtschaftlich, nur Wohlstand, nur Zunahme. Und seit 10 Jahren ungefähr sind wir eher in einem Abwärtsprozess, weil uns links und rechts vielleicht China und andere Märkte technologisch überholen, wo wir die Weltmeister im Autos bauen waren, sind wir das heute vielleicht ein bisschen immer noch, aber nicht mehr an der Spitze der Innovation. Und das ist so eine große Entwicklung und Tendenz. Da kann man jetzt hier vor Ort auch nicht konkrete Maßnahmen gegen einleiten. Aber das schlägt sich so auf die Gesellschaft nieder und auf die Stimmung. Und deshalb gibt es einfach auch mehr Leute, die sagen, ich will das alles nicht mehr, ich bin dagegen. So, und die sagen dann, ja, auch der Reiko Krawania, ja, kenne ich, aber der ändert ja auch nichts an meiner Situation. Und deshalb stimme ich jetzt, nachdem ich 20 Jahre rot gewählt habe, habe ich jetzt die Schnauze voll und such mir eine andere Partei. Und zwar nicht die, die gefühlt auch alles schon mitverantworten seit zig Jahren, sondern einfach die anderen. Die sagen, wir für euch sind neu, wir machen alles anders und wir lösen eure Probleme, kann die AfD ja leicht sagen, weil sie noch nie in Verantwortung war, um wirklich Dinge zu ändern. Sondern sie können einfach erzählen, was sie alles besser machen und das Goldene vom Himmel herunter erzählen. Wenn wir an der Macht sind, dann wird alles viel besser. Aber das, einige sagen jetzt, bitte lass uns nie in die Situation kommen, dass sie das beweisen müssen. Andere sagen, ja, wir wollen es mal ausprobieren. Und das ist jetzt die Frage, ob das gut wird für uns oder nicht. Und da gucken wir bestimmt noch mal in 5 oder in 10 Jahren, weil im Moment haben sie eben auch nur in Anführungsstrichen 14 Sitze im Stadtrat. Und das ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, alles andere als eine Mehrheit.
Danke nochmal für den Einschub. Da waren nochmal ganz viele wichtige Sachen dabei, die auch in dieser Entwicklung auf jeden Fall mit reingespielt haben. Tobias Weggenbrock, vielen Dank nochmal.
Teve, darf ich noch eine Geschichte erzählen? Die war so schön. Das hat nichts mit diesem Thema zu tun, aber ich muss es unbedingt droppen. Okay. Ich war ja vor ungefähr 2 Wochen bei einer Demo am Hauptbahnhof. Da war richtig schönes Wetter und da haben sich die Antifas aus der Umgebung zusammengeschlossen und haben so eine gegen rechte Parolen, Hass und so weiter Demo gemacht. Jetzt bei der Demo waren nur 50 Leute und ich bin dann da so mitgelaufen, einmal um die Viktorstraße rum und so. Und habe hinterher, also ich habe auch einen Livestream gemacht und habe mich dann hinterher an der Bahnhofstraße zur Abmoderation vor die Kamera gestellt. Und da war so hinter mir so ein Mann, ein junger Mann mit einem Hund, der ging da spazieren. Und ich dachte schon so, ja, irgendwie, okay, der guckt hier so rüber und wartet auch schon seit 2, 3 Minuten. Der guckt mich an, will der mich ansprechen, will der mir was Böses, hat der was gegen, weiß ich nicht, antifaschistische Demonstranten oder so.
Oder Journalisten.
Ja, oder so, gibt's auch. Und dann habe ich die Abmoderation gesprochen, dann war der Livestream beendet und dann kam er zu mir. Und dann sagt er so, bist du nicht der vom Podcast? Und ich so, ja. Und er so, ja, ich finde das so cool, was ihr da macht. Und ich höre eure Folge gerade und ich habe mich schon voll, mir schon voll Sorgen gemacht, weil irgendwie habt ihr dann vor den Sommerferien gesagt, wir machen jetzt mal eine Pause. Und da dachte ich schon, die kommen gar nicht wieder. Und war das wirklich so, dass ihr Personalmangel hattet oder habt ihr drüber nachgedacht, aufzuhören? Und ich so, nee, es war wirklich so, ich hatte eine längere Auszeit durch eine Erkrankung bzw. eine Verletzung und dann meinen Urlaub und wir hatten auch weitere Krankheitsausfälle und deshalb hat unser Chef dann entschieden, wir machen jetzt Kern, wir machen Print, wir machen Online, aber wir müssen irgendwo kürzen und deshalb machen wir Pause im Podcast. Und der hat auf jeden Fall, war total dankbar, dass wir wieder da sind und dass wir wieder senden. Und ich finde es richtig cool, dass wir mal angesprochen worden sind und mein Gesicht irgendwie auf der Straße erkannt wurde als der Typ vom Podcast. Und
yes, ich wurde auch schon zweimal erkannt. Einmal bei der Einschulung von der Marktschule Ickern und ich glaube nochmal bei der SPD-Wahlparty oder so. Ich meine, das sind alles Politiker oder so, aber ist ja trotzdem cool, dass man dann sagt, ja, du bist doch hier, ich kenne dich vom Podcast und jetzt nicht vielleicht von einem Kommentar oder so.
Ja, und deshalb, genau, Shoutout an alle da draußen, ey, ja. Finde ich richtig cool, sprecht uns gerne auf der Straße an und liebe Grüße an meinen Fan, in Anführungszeichen, er war auch kein Fan, also er wollte kein Autogramm, kein Selfie, aber er hat einfach gesagt, dass er mag, was wir hier machen und das habe ich sehr wertschätzend empfunden und habe mich total gefreut und darum wollte ich das hier unbedingt nochmal droppen.
Danke. Ja, vor allem die Leute können auch immer uns ansprechen, wenn sie irgendeinen Themenwunsch haben oder so, ne? Dann ja. können wir das vielleicht auch aufnehmen.
Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast, also podcast@ruhrnachrichten.de. Also wenn ihr uns schreibt, wir greifen gerne alles auf und lassen euch dann vielleicht sogar hier an dieser Stelle nochmal in der Sendung vorkommen.
Richtig. Dritter Versuch, Tobias. Abmoderation. Wie sieht's aus?
Ich gehe.
Hast du noch was?
Nee, danke, Tobias.
Okay, dann bis bald.
Tschüss. Ciao.
Bevor ich diese Episode abschließe und euch ins wohlverdiente Wochenende entlasse, habe ich noch einen Lesetipp für euch. Ute Meschede-Isbruch war 22 Jahre lang Fachärztin auf Schwerin. Jetzt möchte die Doktorin kürzer treten. Sie möchte mehr Freizeit haben. Meine Kollegin Katharina Josephine Langenkemper hat mit ihr gesprochen darüber und das in ein sehr schönes Porträt gepackt. Schaut auf jeden Fall mal rein, wenn euch das interessiert. Wenn ihr solche Inhalte und noch ganz viele andere Inhalte lesen möchtet, dann braucht ihr in aller Regel ein RN Plus Abo. Damit wollen wir euch nicht ärgern, sondern wir finanzieren mit den Einnahmen aus unseren Abonnements unsere Arbeit als Lokaljournalisten. Im Moment gibt es das Abo für 1 Euro bis zum Jahresende und ich glaube, dass das für jeden, der in Castrop-Rauxel wohnt oder sich für die Stadt interessiert, lohnen könnte, das mal abzuschließen und einfach mal durchzugucken, was wir so machen. Fotos, Videos, Beiträge, Nachrichten, Podcasts, Porträts, vieles mehr findet ihr alles auf ruhrnachrichten.de/castrop und ihr habt dann auch direkt Zugriff auf Dortmund und Co. Und mit dieser Information entlasse ich euch jetzt wirklich ins Wochenende. Viele Grüße von Teve Schäfer. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.